Deutschlandfunk, Information und Musik.
1 Milliarde Euro will die EU dem Libanon zahlen, um die illegale Einwanderung von syrischen Flüchtlingen in die EU zu verhindern. Im Libanon halten sich etwa 1,5 Millionen Syrer auf, die vor dem Bürgerkrieg, vor Hunger und Verfolgung fliehen. Die Situation ist für die Menschen auf der Flucht angespannt bis katastrophal. Sie werden angefeindet, leben unter ärmlichsten Bedingungen und versuchen die Flucht über das Mittelmeer. Immer häufiger auch mit dem Ziel Zypern. Dort sind die Lager mittlerweile überfüllt. Mit dem Geld will die Europäische Union nun vor allem erreichen, dass die syrischen Flüchtlinge den Weg Richtung Zypern bzw. EU gar nicht erst antreten. Ähnliche Abkommen wurden mit der Türkei, Tunesien und zuletzt Ägypten geschlossen. Die EU zahlte Ägypten 7,4 Milliarden Euro. Kritik daran entzündet sich auch an der politischen Verfassung der Länder. Darüber sprechen konnte ich mit Jochen Oltmar, Professor für Neueste Geschichte und Migrationsgeschichte an der Universität Osnabrück und dem Vorstand des Instituts für Migrationsforschung und interkulturelle Studien. Ich habe ihn gefragt, was er von dem EU-Flüchtlingsabkommen mit dem Libanon hält.
Ja, Sie haben ja schon deutlich gemacht, dass es nicht das erste Abkommen dieser Art ist, sondern es eine ganze Anzahl von Abkommen dieser Art jetzt schon gab. Letztlich betreibt die EU eine solche Politik des Bemühens, Flüchtlinge von Europa wegzuhalten, gewissermaßen schon seit den 1990er Jahren. Also wir haben es alles andere als mit einer neuen Entwicklung zu tun und wir haben es auch alles andere als mit einer Perspektive zu tun, dass die Europäische Union bei der Auswahl ihrer Partner gewissermaßen zimperlich wäre. Das heißt, wenn man die Staaten sich anschaut, mit denen jetzt solche Abkommen zuletzt geschlossen worden sind, dann sieht man, es handelt sich um autoritäre Staaten wie beispielsweise Ägypten, Staaten, die man auch durchaus als autoritär regiert verstehen kann, wie Tunesien oder eben Staaten, die, ich glaube, man kann es fast so formulieren, gar nicht regiert werden, wie zum Beispiel Libyen oder faktisch auch der Libanon. Also wenn man genau hinschaut auf die politischen Verhältnisse im Libanon, dann sieht man, dass es hier eine Art Anarchie gibt. Es gibt im Moment keinen Präsidenten, es gibt keinen Ministerpräsidenten. Es gibt eine schwere Wirtschaftskrise. Das Land ist politisch instabil, völlig zerfallen. Da kann man sich natürlich schon mit der Frage beschäftigen, warum schließt die Europäische Union gerade mit solchen Staaten, gewissermaßen egal, in welcher Verfassung sie sich befinden, solche Abkommen, also der Druck gewissermaßen, die Not, Abkommen zu schließen und Menschen von europäischen Grenzen fernzuhalten, so muss man vermuten, scheint ja sehr hoch zu sein, vielleicht auch gerade in Zeiten, in denen Europawahlen unmittelbar vor der Tür stehen.
Auf die Wahlen können wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Ich würde gerne aber nochmal wissen, inwiefern man überhaupt kontrollieren kann. 1 Milliarde Euro, die über eine gewisse Zeit verteilt sind, das ist viel Geld. Inwiefern kann man überhaupt kontrollieren, wohin dieses Geld fließt?
Also die EU hat in diesem Zusammenhang betont, dass das Geld in die Bereiche Bildung, Gesundheit, Wirtschaft, Sicherheit und eben auch Grenzschutz fließen soll, bis 2027 ausgezahlt werden soll. Wir haben im Libanon die Situation, gewissermaßen mehrere Staaten zu haben, unter anderem ja auch den, wenn man so will, Parallelstaat der Hisbollah, die sich im Moment in einem mindestens kalten, zum Teil aber auch heißen Krieg mit Israel befindet. Wo jetzt jeweils wer herrscht und inwieweit eine Möglichkeit besteht, von Seiten der Zentralregierung auf die unterschiedlichen Parallelstaaten Einfluss zu nehmen, wissen wir gar nicht. Es steht nicht zu erwarten, dass es von Seiten einer sehr, sehr schwachen und politisch instabilen Zentralregierung möglich sein wird, Einfluss zu nehmen auf beispielsweise die verschiedenen bewaffneten Gruppen. Die Armee, die staatliche Armee ist eben nur eine von verschiedenen und nicht mal die stärkste der bewaffneten Gruppen. Also von daher wird hier Geld in eine Konstellation hineingegeben, die von EU-Seite unüberschaubar ist und in vielerlei Hinsicht lässt sich vermuten, dass vor dem Hintergrund von sehr erheblicher Korruption und Missmanagement einige Eliten sich an diesem Geld bedienen werden.
Sie haben die Europawahlen gerade schon angesprochen. Wenn wir uns jetzt anschauen, welchen Stellenwert die Migrationspolitik für die Europawahlen hat, würden Sie sagen, dass es da zu viele Zugeständnisse an rechts gibt?
Wir sehen ja regelmäßig bei den verschiedenen Abkommen, die Kommissionspräsidentin Frau von der Leyen in der Zeitung beziehungsweise auf dem Bildschirm. Also sie ist diejenige, die im Moment versucht, diese verschiedenen Abkommen zu schließen. Natürlich geht es in diesem Zusammenhang explizit auch um ein politisches Kalkül. Sie ist auch die Spitzenkandidatin der EVP, der konservativen Partei. Selbstredend geht es darum, eben am Ende Handlungsfähigkeit zu demonstrieren, deutlich zu machen, dass die Europäische Kommission, dass sich Europa um die Frage der Migration der Schutzsuchenden kümmert und dass sie Konzepte hat. Konzepte eben insofern, als sie diese erstens Abkommen schließt und zweitens ja im Moment weiterhin die Diskussionen über eine große Reform der Asylpolitik in der Europäischen Union laufen. Also es geht darum, tatsächlich Handlungsfähigkeit zu demonstrieren. Und das ist für die Wahl sicherlich kein ganz unwichtiger Faktor, wie Sie betont haben.
So ein Konzept könnte ja auch das Ruanda-Modell sein, wie es in Großbritannien ja favorisiert wird von Premier Rishi Sunak. Ist das für die EU tatsächlich eine mögliche Alternative?
Es gibt zumindest Tendenzen innerhalb der EU, noch nicht von Seiten der EU, aber innerhalb der EU, sich in Richtung auf solche, nennen wir es mal so, in dem entsprechenden politischen Jargon Lösungen zu bewegen. Man denke beispielsweise an die Bemühungen Italiens, jetzt eben in Albanien ein großes Lager einzurichten, also außerhalb der italienischen Grenzen ein Lager einzurichten, wo die italienische Küstenwache dann Menschen hintransportiert und die Asylverfahren nicht auf italienischem Boden, sondern auf albanischem Boden stattfinden. Das ist ja schon so eine Form der Externalisierung gewissermaßen. Das heißt also,
der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat sich davon ja durchaus beeindruckt gezeigt.
Genau, und die CDU hat in ihrem neuen Grundsatzprogramm ja auch durchaus anklingen lassen, dass sie so eine Lösung für machbar hält, für die kommenden Jahre so eine Perspektive umsetzen möchte. Wir sehen gleichzeitig aber natürlich auch, dass es erheblichen Widerstand gibt. Also wir haben in Großbritannien gesehen, dass es doch für die Regierung einen erheblichen Aufwand mit sich brachte, diese Lösung jetzt durchzusetzen gegen Gerichte auf europäischer Ebene, auf britischer Ebene. Und ich glaube, man kann ein Stück weit in diesem Zusammenhang auch aus Erfahrungen lernen. Ich finde es erstaunlich, dass nie in der Diskussion bislang deutlich gemacht worden ist, dass es ein solches Abkommen mit Ruanda ja schon mal gegeben hat, nämlich zwischen 2014 und 2017 von Israel. Und Israel hat in diesen 3 Jahren ungefähr 4.000 sudanesische und eritreische Asylsuchende nach Ruanda, auch nach Uganda, vor dem Hintergrund von ähnlichen Abkommen abgeschoben. Und man hat dann sehr schnell festgestellt, dass weder Uganda noch Ruanda sich an die Zusicherungen gehalten haben, weshalb das oberste Gericht in Israel am Ende diesen Vertrag verboten hat. Also es ist überhaupt nicht klar, dass am Ende Ruanda sich an die Zusicherungen auch gegenüber Großbritannien oder andere Staaten, Dänemark beispielsweise ist in diesem Zusammenhang ja auch schon vorstellig geworden, halten wird. Und das ist ein riesiges Problem. Man arbeitet, wenn man mit solchen Regimen zusammenwirken will, eben in Zusammenhänge von völliger Unklarheit. Nein, man kann sich nicht verlassen darauf, dass rechtsstaatliche Garantien auch eingehalten werden.
Das Thema Migration, das ist so stark politisiert, dass Ihr niederländischer Kollege Heinde Haas zu dem Schluss kommt, dass die Migrationspolitik sich ja zu sehr von der Realität entfremdet hat, wie er es formuliert. Und jeder sucht im Prinzip die Argumente für sich heraus, die die eigene Position untermauern. Wie sehen Sie das?
Ja, ich denke, das ist eine sehr wichtige und sehr richtige Beobachtung. Und ein grundsätzliches Problem, mit dem, glaube ich, die Europäische Union, aber auch die Bundesrepublik Deutschland in diesem Zusammenhang konfrontiert ist, ist ja dieser spezifische Diskurs der Dringlichkeit. Also das, was uns ständig begegnet ist, es muss dringend etwas gemacht werden, es muss schnell etwas gemacht werden, es müssen scharfe Maßnahmen auf den Weg gebracht werden. Dabei wissen wir, dass so etwas wie Flucht keine Neuigkeit ist. Europa ist, solange es existiert, immer wieder mit Fluchtbewegungen konfrontiert gewesen. Es geht für die Bundesrepublik genauso. Und immer wieder den Eindruck zu erwecken, dass eben eine Krise vor dem Hintergrund von Dringlichkeit oder Dringlichkeit erzeugt wird vor dem Hintergrund einer Krise, scheint mir ein riesiges Problem eben für die politische Debatte zu sein. Dieses Thema, das würde ich genauso sehen, ist in höchstem Maße politisch aufgeladen, negativ aufgeladen. Und das macht die Diskussionen, die gesellschaftlichen Diskussionen, aber auch die politischen Diskussionen ausgesprochen schwierig.
der Migrationsforscher Jochen Oltmer über die Flüchtlingspolitik der Europäischen Union.